Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie heute Susanne Kuhlmann. Abfall und Rohstoffe sparen. Seit heute gilt in der EU das Recht auf Reparatur bestimmter Elektrogeräte. Und wer sich ab und zu gebrauchte Kleidung kauft, trägt auch dazu bei. Eigentlich sollte in diesem Monat das Naturinfrastrukturgesetz beschlossen werden. Streit um Schutzflächen hat das bisher verhindert. Der Klimawandel hat die asiatische Tigermücke angelockt. Wie lässt sich verhindern, dass sie sich weiter verbreitet und Krankheitserreger übertragen kann? Was brasilianischen Forschern im Kampf gegen Mücken, die Dengue übertragen, eingefallen ist, hören Sie auch. Smartphone, Kühlschrank, Waschmaschine. Wer ab heute bestimmte Elektrogeräte kauft, erwirbt damit auch den Anspruch auf eine Reparaturmöglichkeit. Die muss der Hersteller ab jetzt bieten, sollte es mal Probleme geben. Denn was repariert werden kann, landet nicht auf dem Müll und muss nicht neu produziert werden. Aus Brüssel, Sarah Lopez.
Das neue Gesetz soll die Reparatur von einer Reihe von kaputten Elektrogeräten attraktiver machen. Wenn zum Beispiel eine Waschmaschine innerhalb der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren kaputt geht, dann hat der Käufer die Wahl: austauschen oder reparieren lassen. Wer sich für die Reparatur entscheidet, wird dafür belohnt mit einer Verlängerung der Gewährleistung um 1 Jahr. Aber auch wenn ein Gerät erst danach kaputt geht, haben Käufer jetzt das Recht, Geräte wie Smartphones, Fernseher und Kühlschränke reparieren zu lassen. Und zwar je nach Produktgruppe 7 bis 10 Jahre, nachdem das letzte Gerät des jeweiligen Modells auf den Markt gebracht wurde. Hier zählt also nicht das Kaufdatum. Kostenlos muss eine Reparatur dann aber nicht sein. Die Hersteller müssen auf ihrer Website beispielhafte Reparaturpreise veröffentlichen. Die Änderungen betreffen nicht alle Elektrogeräte, sollen aber später weitere dazukommen. Nach Angaben der EU entstehen jedes Jahr 35 Millionen Tonnen an Abfall, weil eigentlich reparierbare Dinge weggeworfen werden. Mit dem Recht auf Reparatur will die Europäische Union ihrem Ziel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft näher kommen.
Ab heute gilt in der EU das Recht auf Reparatur von Elektrogeräten. Es ist verlockend. Alle paar Wochen oder sogar Tage bieten Textilhersteller neue Kollektionen an. T-Shirts, Jeans und alles andere zu super günstigen Preisen, allerdings von meistens fragwürdiger Qualität. Doch der Kaufpreis spiegelt längst nicht die Warenkosten wider, die beim Produzieren entstehen oder auch durch die Müllberge. Vieles wird nur ein einziges Mal oder überhaupt nicht getragen und landet dann in der Mülltonne oder dem Altkleidercontainer. Hochwertige Kleidung ist langlebig und man kann sie weiterverkaufen oder den eigenen Kleiderschrank mit gebrauchten Stücken abwechslungsreicher gestalten. Nadine Lindner über Kleidungsproduktion und Alternativen zu Fast Fashion.
Die Herstellung von Kleidung hat einen enormen Ressourcenverbrauch. Darauf weisen nicht nur Umweltverbände hin, sondern auch die Europäische Umweltagentur. Mit Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen geht sowohl die intensive Landnutzung einher als auch ein hoher Wasserverbrauch. Bei der Produktion von synthetischen Fasern wie Polyester und Elastan kommen chemische Rohstoffe und Erdöl zum Einsatz. Viola Wohlgemuth, Expertin für Textilwirtschaft und Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe, rechnet den Ressourcenhunger anhand von Kleidungsstücken vor.
Ich finde, sehr plakativ ist, dass man für die Herstellung von einem Baumwoll-T-Shirt, also eigentlich so das einfachste Kleidungsstück, was man sich so vorstellen kann, schon bis zu 2700 Liter Wasser verbraucht für die Herstellung. Und das ist einfach so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren bis 3 Jahren trinkt.
Und auch Klimaauswirkungen müssen berücksichtigt werden. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur verursachten die in der EU 2022 konsumierten Textilprodukte durchschnittlich 355 Kilogramm CO2 pro Person. Das entspricht einer Autofahrt von 1800 Kilometern mit einem Benziner. Kann also Secondhand die Umweltfolgen von Fast Fashion wenigstens dämpfen? Vinted ist der dominante Anbieter dafür. Die Plattform, die 2008 in Litauen gegründet wurde, ist mittlerweile in 26 Ländern aktiv. Zu den Nutzerzahlen macht Vinted auch auf Nachfrage keine Angaben, aber sie dürften weit im zweistelligen Millionenbereich liegen. Fehlkäufe, Schnäppchen und Verkaufsstrategien werden in den sozialen Netzwerken diskutiert, wie hier bei Hannes Jahnke oder Vinted Maus.
Hier kommen 3 Tipps, wie du besser auf Vinted verkaufst. Deswegen folg mir und speichere dir das Video gern für später. Ich sag's immer wieder, Bilder sind alles.
Dinge, die auf Vinted einfach nur nerven und jeder hasst. Nach Maßen fragen nervt schon hart, ein Angebot schicken und dann nicht bezahlen nervt.
Doch es gibt weitere Anbieter. Momox kennen viele in Deutschland vom Handel mit gebrauchten Büchern oder CDs. Mittlerweile wird dort auch gebrauchte Kleidung gehandelt. Selfie gehört zum schwedischen Moderiesen H&M. Dort können registrierte Nutzer für einige Monate die Plattform und einen Fotoservice nutzen, um Kleidung weiterzuverkaufen. Vestiaire-Kollektiv aus Frankreich hat sich auf den Handel mit gebrauchten Luxusmarken spezialisiert. Der CEO des Vinted Marketplace, Adam Jay, betonte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk das Sparpotenzial, das Menschen über seine App vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nutzen könnten.
Wir gehen davon aus, dass Käufer auf der Vinted-Plattform über 21 Milliarden Euro im Jahr 2025 eingespart haben, weil sie Secondhand gekauft haben und nicht neue Waren.
Doch Vinted wirbt nicht nur mit dem Sparen von Geld, was für viele Käufer laut einer Studie der Boston Consulting Group immer noch die Hauptmotivation ist, sondern auch mit dem Sparen von Emissionen. Laut dem Vinted Impact Report, der im Mai 2026 erschienen ist, konnten Vinted-Nutzer 2025 1,6 Kilotonnen CO2 durch den Kauf gebrauchter Ware einsparen, immer im Vergleich zur Neuware. Aber geht die Annahme auf, dass Secondhand automatisch immer umweltfreundlicher ist? Eine Beispielrechnung der Verbraucherzentrale Hamburg, auf die sich kürzlich die Süddeutsche Zeitung bezogen hat, gibt Aufschluss. Demnach fallen für den Transport einer Jeans innerhalb von Deutschland etwa 500 bis 700 Gramm CO2 an. Zum Vergleich, wird eine Jeans neu hergestellt, sind es 30 Kilogramm CO2. Das macht deutlich, die Jeans kann durchaus ein paar Mal verschickt werden, bevor die CO2-Einsparungen im Vergleich zum Neukauf aufgebraucht sind. Noch einmal Viola Wohlgemuth.
Aber man muss sich einfach auch klar machen, dass 85% der Ressourcenverbrauchs, der Treibhausgasemissionen und auch der ganzen Umweltschäden eines Textils in der Herstellung anfallen. Das bedeutet also, man kann wirklich extrem viel Ressourcen einsparen und schonen, wenn man so ein Textil eben möglichst lange trägt.
Von den Plattformen wie Vinted wünscht sich Expertin Wohlgemuth mehr regionale Suchoptionen, um die Lieferwege zu verkürzen. Noch umweltfreundlicher werde es dann, wenn die Regionalität noch konsequenter umgesetzt werde, zum Beispiel durch Flohmärkte oder Kleidertauschbörsen. Mittlerweile hat auch die Europäische Union den Handlungsbedarf bei der Kleidungsflut erkannt und schon 2022 eine Textilstrategie vorgelegt. Damit sollen Textilien, die in der EU auf den Markt gebracht werden, zukünftig nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft gestaltet werden. Das heißt, sie sollen frei von Schadstoffen sein und sollen einen hohen Anteil an rezyklierten Fasern haben. In Deutschland werden die EU-Pläne über ein Textilgesetz umgesetzt. SPD-Umweltminister Carsten Schneider hat im März Eckpunkte vorgelegt. Darin heißt es unter anderem, dass die Hersteller für das Sammeln und Entsorgen von Altkleidern zahlen müssen. Hersteller haben die Pläne als geschäftsschädigend kritisiert.
Gebrauchte Kleidung kaufen, Nadine Lindner berichtete. Moore und Auen, Magerwiese und Bäche, viele Naturflächen in Deutschland sind in beklagenswertem Zustand. Insekten, Vögel und andere Arten verlieren immer mehr Lebensräume und die momentane Trockenheit und extreme Wärme an vielen Orten ist ein weiterer Stressfaktor. Das Naturinfrastrukturgesetz soll gegensteuern. Darauf hatte sich die Regierungskoalition im Juni verständigt und ein Kabinettsbeschluss wurde für Anfang Juli angekündigt. Jetzt endet der Monat ohne diesen Beschluss. Warum es hakt, erläutert Dietrich Karl Meurer.
Es geht um Moore, Wälder und Auen. Sie sollen besser geschützt werden. Dafür hat Bundesumweltminister Carsten Schneider das natürliche Infrastrukturgesetz erarbeitet. Es soll ein Gegengewicht zum Infrastrukturzukunftsgesetz bilden. Das wurde Ende Juni beschlossen, um Straßen, Schienen und andere Bauprojekte schneller voranzubringen. Schneiders Gesetz soll verhindern, dass die Natur dabei ins Hintertreffen gerät. Es soll Naturschutzprojekte erleichtern und dafür sorgen, dass Eingriffe in die Natur gezielter ausgeglichen werden. Der SPD-Politiker betont,
das schützt uns in der Zukunft, unser Leben, unser Wirtschaften und ist ein zentraler Bestandteil.
Nach den Plänen des Umweltministers sollte das Gesetz noch im Juli im Bundeskabinett beschlossen werden. Dazu kam es nicht. Berichten zufolge gibt es Vorbehalte vor allem in den unionsgeführten Ressorts Landwirtschaft, Wirtschaft und Verkehr. Sie sollen auf Änderungen am Entwurf drängen. Schneider hält sich bedeckt und erklärt Mitte Juli lediglich:
Wir sind ja mitten in einer Ressortabstimmung, deswegen kann ich nicht in die Eingeweide der unterschiedlichen Ressorts und Interessen gehen. Das ist noch mit in der Meinungsbildung der Regierung.
Problemgesetz nennen Kritiker das Vorhaben. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt, das Gesetz könne Planungs- und Genehmigungsverfahren verzögern und den Ausbau wichtiger Infrastruktur bremsen. Auch der Deutsche Bauernverband sowie Land- und Forstverbände verlangen grundlegende Nachbesserungen. Sie befürchten Nachteile für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Dagegen halten die Grünen das Gesetz für dringend nötig.
Weil die Lage der Natur dramatisch schlecht ist und es nicht erst seit der Hitzedürre. Unsere Ökosysteme stehen ja schon seit Jahren unter Druck, weil wir sie komplett überlasten.
Sagt Harald Ebner, der für die Grünen im Umweltausschuss des Bundestages sitzt. Er wirft der SPD vor, dem Infrastrukturzukunftsgesetz zugestimmt zu haben, bevor das natürliche Infrastrukturgesetz abgesichert gewesen sei. Damit habe sie einen wichtigen Hebel in den Verhandlungen verloren.
Und jetzt können sie es halt nicht mehr durchsetzen, weil sie dem anderen schon zugestimmt haben. Das halte ich jetzt für politisch nicht so schlau.
Das Vorhaben sei ein bisschen zum politischen Spielball geworden, findet Kim Cornelius Detloff, der Politikchef des Umweltschutzverbands NABU. Er sieht in dem Gesetz einen Schritt, Natur als gleichwertige Infrastruktur neben Straßen und Schienen zu behandeln.
Zur Zukunft Deutschlands gehört eben auch eine intakte Natur.
Beim NABU hofft man nach dem Kabinettsumbau auf Bewegung beim natürliche Infrastrukturgesetz. Mit Blick auf den neuen Verkehrsminister etwa, sagt Detloff.
So ein Momentum hat ja immer die Chance, dass Türen wieder offen stehen, dass man in den Dialog kommt. Und ich schätze Steffen Bilger auch so ein, aus seiner Vergangenheit als parlamentarischer Geschäftsführer, dass er auf Diskurs setzt.
Ob diese Hoffnung berechtigt ist, bleibt offen. Bei einer Befragung im Bundestag gab sich Umweltminister Schneider Anfang Juli kämpferisch.
Ich versuche, ein so starkes wie mögliches Gesetz zu erreichen.
Der Bundesumweltminister im Bericht über das Naturinfrastrukturgesetz.
Hörtipp.
Es war, es ist und es wird für Menschen immer unverzichtbar sein. Wasser.
Dass Wasser immer verfügbar ist, halten wir für selbstverständlich. Bis das eben mal anders ist.
Wenn man sich einfach die Wasserspeicher bei uns in Deutschland ansieht, dann sieht man eben, seit es die Messung gibt, dass sie zurückgehen. Das heißt also, auf gut Deutsch gesprochen, Deutschland verliert Wasser.
Immer wieder hat sich in der Vergangenheit die Frage gestellt, wem darf das Wasser gehören und wer darf daran verdienen?
25% of the water supply industry is already privatized. But even socialist France knows privatized water is a better deal than nationalized.
Was können wir aus der Geschichte der Wassermärkte lernen?
Das gilt eigentlich für jedes natürliche Monopol, dass sie immer das Problem haben, dass wenn das ein einzelner privatwirtschaftlicher Investor übernimmt, der in der Regel ja keine Konkurrenz befürchten muss, dann wird das immer zulasten der Konsumentinnen und Konsumenten gehen.
Wasser ist zum Waschen da, Fallare und Fallara, auch zum Zähnen.
Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Heute eine neue Folge. Trinkwasser, keine Ware für Profit. Um 17.05 Uhr im Programm und als Podcast in der Deutschlandfunk-App.
Wasser spielt bei unserem nächsten Thema auch eine Rolle und Hitze. Temperaturrekorde fallen und wir erleben immer wieder tropische Tage und Nächte, was viele Menschen beeinträchtigt. Für manche anderen Arten sind diese Bedingungen geradezu einladend. Und so kommt es, dass zum Beispiel die asiatische Tigermücke sich hier mittlerweile so wohl fühlt wie in ihrer Heimat, den Tropen und Subtropen Südostasiens. Leider ist das kleine Insekt nicht nur ein Plagegeist, sondern kann auch Krankheitserreger wie Dengue oder Chikungunya übertragen. Christopher Weingart hat sich auf die Spur der asiatischen Tigermücke gemacht.
Das ist eine Schleuse, weil wir nicht wollen, dass die Mücken entfliegen. Die hat 4 Grad.
Wer im Schweizer Institut für Tropenmedizin und Gesundheit in Basel zu den Tigermücken möchte, muss erst einmal frieren. Ein paar Kilometer hinter der deutschen Grenze forscht eine Arbeitsgruppe am Institut rund um die Mücken.
Wir öffnen mal die Tür und dann gehen wir mal rein.
Martin Gschwind zeigt mir die Labore.
Jetzt warten wir, bis draußen der Vorhang angeht.
Das ist ein Luftvorhang.
Hinter der Schleuse arbeitet die Labortechnikerin Salome Keller. Sie öffnet eine Tür zu einem sehr warmen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit. Darin befinden sich viele große Würfel aus weißem Netzstoff. Keller pustet in einen von ihnen.
1, 2, 3, probier's mal.
Da möchte man jetzt nicht unbedingt seine Hand dran halten.
Nein.
Salome Keller züchtet Tigermücken zu Forschungszwecken. Zum Beispiel, um Repellenzien zu testen, also Stoffe, die die Mücken fernhalten. Jetzt aber reagieren die Mückenweibchen zu Dutzenden sofort auf das CO2 in Salome Kellers Atem und versuchen, sie zu stechen. Die Mücken benötigen Proteine aus dem Blut ihrer Wirte, um Eier zu produzieren.
Also was wir hier haben, wir haben hier eigentlich den ganzen Lebenszyklus der Tigermücke. Also eigentlich von der Adulten über die Eier und dann haben wir die 4 Larvenstadien und die Puppen.
In einem Brutschrank stehen einige Glasschalen mit Wasser. Darin tummeln sich die unterschiedlichen Larvenstadien. Rund 30 Grad hat es im Schrank. Ab 20 beginnen die Mücken sich wohlzufühlen. Deshalb trifft man besonders im Juli und August viele Tigermücken in der freien Wildbahn an.
Jetzt sind wir wieder in der Schleuse. Wir müssen uns ein bisschen bewegen, ein bisschen tanzen, zum Gucken, ob irgendwo eine Mücke rumfliegt. Wenn ja, töten wir die. Wenn nicht, können wir jetzt weiter unser Weges nach draußen gehen.
Eine Schleuse weiter wird die Ausbreitung von Tigermücken analysiert. Quer über die Schweiz hat das Institut Fallen aufgestellt oder erhält Proben direkt aus den Gemeinden.
Also diese Falle imitiert eine Baumhöhle, die ist schwarz, hat Wasser drin und wir stellen ihnen dieses Hölzchen zur Verfügung. Weil diese Mücken, die legen ihre Eier über der Wasseroberfläche auf diese Hölzchen drauf.
Nach diesen Eiern sucht das Forschungsteam. Denn wo es Eier gibt, da gibt es auch eine Tigermückenpopulation.
Aber das Wichtigste ist eben, weswegen jetzt Lea hier an diesem Mikroskop sitzt, die Oberflächenstruktur der Eischale unterscheidet sich sehr stark. Wir haben das hier als Bild. Also Albopictus hat so kleine regelmäßige Punkte drauf, so Erhebungen, mit einem ganz runde, schöne und schön abgesetzte Felder.
Zur Eiablage genügen den Mücken schon kleine Wasseransammlungen. Zum Beispiel in Regentonnen oder Blumentöpfen, aber auch in Gießkannen und selbst in weggeworfenen Joghurtbechern. Deswegen fühlen sich die Tigermücken besonders in Kleingartenanlagen oder Friedhöfen wohl. Eine Brutstätte finden sie da fast immer. Mittlerweile ist die Mücke in Deutschland weit verbreitet. Eine Karte des ADAC zeigt, wo in Deutschland Tigermücken heimisch geworden sind. Am stärksten betroffen ist ein Band, das exakt entlang der A5 führt. Über diese Route hat sich die Tigermücke von Süden nach Norden ausgebreitet. Dazu kommen einzelne Städte, zum Beispiel Würzburg, Berlin oder Köln. Durch die milderen Winter können die Populationen auch hierzulande überleben. Das erklärt Barbara Grüne. Sie sitzt in einem Besprechungszimmer des Kölner Gesundheitsamts.
Ja, wir haben hier ein Gläschen und in dem Gläschen befindet sich eine Tigermücke, die wir in Köln eingefangen haben. Man sieht, die sind wirklich winzig klein, also sind unter einem Zentimeter groß, üblicherweise 4 bis 8 Millimeter. Und sie haben so ganz markante Zeichen. Wenn man die einmal erkannt hat, dann erkennt man das auch wieder. Das Wichtigste ist ein weißer Streifen auf dem Rücken und so schwarz-weiß geringelte Beinchen.
In Köln geht die Überwachung der Ausbreitung gerade los. Wer vermutet, eine Tigermücke gefunden zu haben, kann sie fangen und einsenden. Da die Mücken recht träge sind, ist das gut möglich. Handelt es sich tatsächlich um asiatische Tigermücken, kann die Bekämpfung beginnen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gegen adulte Mücken helfen Insektizide, die aber auch viele andere Arten angreifen können. Das Bakterium BTI, das noch im Wasser Tigermückenlarven abtötet, ist da schon spezifischer. Manche Gemeinden setzen außerdem auf die Ansiedlung von Schwalben, die hunderte Mücken am Tag fangen können.
Es gibt noch ein weiteres Charakteristikum genau dieser Mücke, die fliegt nicht weit. Die fliegt maximal 100 bis 200 Meter von der Brutstätte weg. Das heißt, wenn Sie die Tigermücke feststellen und in diesem Umkreis potenzielle Brutstätten beseitigen, dann kann man das lokal beherrschen, wenn man also wirklich aufmerksam ist und dafür sorgt, dass die Mücke dort keine Gelegenheit hat zu brüten.
Das ist die wohl einfachste und effektivste Maßnahme zur Tigermückenbekämpfung. Doch zur Beseitigung der möglichen Brutstätten braucht es vor allem die Bevölkerung. Die Mücken komplett zu beseitigen ist unwahrscheinlich. Die asiatische Tigermücke ist gekommen, um zu bleiben. Aber wer schon einmal gesehen hat, wie die Mücken auf menschlichen Atem reagieren, kann nur raten, die Ausbreitung ernst zu nehmen.
Es gibt also Möglichkeiten, die Ausbreitung der asiatischen Tigermücke zu begrenzen. Mücken als Überträger von Krankheitserregern. In tropischen Ländern wie etwa Brasilien ist das ein erheblich größeres Problem als bei uns. Dengue ist in Brasilien eine der größten Gesundheitsbedrohungen überhaupt und fühlt sich in etwa an wie eine schwere Grippe. Auch in Europa werden immer mehr Fälle bekannt, wie wir eben gehört haben. Das Virus wird in Brasilien oft von der Gelbfiebermücke übertragen. Die Gesundheitsbehörde des Landes hat nun erlaubt, diesen Mücken auf ungewöhnliche Art den Kampf anzusagen. In großem Stil in einer Mückenfabrik. Dort werden Mücken gezüchtet, die die Dengue-Überträger über kurz oder lang verdrängen sollen. Was dahinter steckt, hat sich Oliver Neuroth angesehen.
Auch wenn die Betreiberfirma von einer Mückenfabrik spricht, rein optisch erinnert die Anlage eher an ein modernes Forschungslabor. Weiße Wände, Mitarbeiter laufen in weißen Kitteln über die Gänge, vorbei an sterilen Zucht- und Bruträumen für Mücken, die auf spezielle Temperaturen aufgeheizt sind. Die Mücken, die hier gezüchtet werden, tragen ein bestimmtes Bakterium in sich, Wolbachia. Forscher haben es den Mücken quasi eingepflanzt, erklärt Natalia Ferreira, die Geschäftsführerin der Anlage der Firma Fleeter. Wenn wir dieses Bakterium an die Mücke übertragen, vermehrt es sich in der Mücke. Und zwar an den Stellen, an denen sich sonst die Dengue-Viren vermehren würden. Dadurch sinkt die Viruslast der Mücken. Und es wird unwahrscheinlicher, dass sie das Virus an den Menschen übertragen können. Das Bakterium ist also so etwas wie ein Impfstoff. Natalia hält eine Kiste in der Hand, in der hunderte kleine Mücken herumschwirren. Die Box ist gut verschlossen. Pro Woche darf die Fabrik nun bis zu 190 Millionen Mücken züchten. Hier im Werk in Campinas produzieren wir Mücken in Form von Eiern. Diese Mückeneier werden dann in kleine Kisten gelegt. Die Kisten verschicken wir nach ganz Brasilien oder sogar in andere Länder. Wenn sie an den Orten ankommen, kann man einfach Wasser in die Kisten geben und sie werden dann zu Mini-Fabriken, in denen sich aus Eiern Mücken entwickeln. Die Idee, das Wolbachia-Bakterium an Mücken zu übertragen, um so gegen die Krankheit Dengue zu kämpfen, hatte der Wissenschaftler Luciano Moreira. Das war vor mehr als 10 Jahren. So lange laufen in Brasilien schon Versuchsprojekte, und zwar erfolgreich. Deshalb die Entscheidung der brasilianischen Gesundheitsbehörde, jetzt mit der Massenproduktion der speziellen Mücken zu starten. Denn der Plan ist, dass diese quasi unschädlichen Mücken mittelfristig die schädlichen Mücken verdrängen, also die, die Dengue und andere Krankheiten übertragen können, erzählt Forscher Luciano Moreira.
Depois vem a fase de liberação de mosquitos.
Die Mücken werden freigesetzt mit der Absicht, die Mückenpopulation zu ersetzen, die kein Wolbachia-Bakterium in sich hat. Nach einer bestimmten Zeit sehen wir diesen Effekt. Die eine Population macht sich dort breit, wo vorher die andere war. Und wir sehen in Untersuchungen auch, dass die Zahl der Dengue-Fälle in dieser Region signifikant zurückgeht. In Testregionen rund um Rio de Janeiro ist die Zahl der Dengue-Erkrankungen um 60-70% gesunken, nachdem die Mücken ausgesetzt wurden. Ein weiterer Effekt: weibliche Mücken vererben das Wolbachia-Bakterium an ihren Nachwuchs. Die Population der quasi unschädlichen Mücken wächst also automatisch. Natalia Ferreira, die Geschäftsführerin der Mückenfabrik in Campinas, zählt darauf, dass die industrielle Mückenproduktion im Land gut ankommt. Die Menschen sind bei diesem Programm sehr kooperativ. Es gibt sogar Familien, die kleine Boxen mit Mückeneiern bei sich zu Hause aufstellen. Wenn wir die Möglichkeit haben, genau zu erklären, worum es bei diesem Projekt geht, haben wir schnell positive Rückmeldungen. In Brasilien hat das Mückenprojekt zudem das Image, ökologisch nachhaltig zu sein, denn es kommt ganz ohne Insektenschutzmittel aus. Das Ziel ist nicht, Mücken künstlich auszurotten, sie sollen einfach zu schlechteren Virusüberträgern werden.
Ein in Mücken übertragenes Bakterium verhindert in Brasilien mittlerweile viele Dengue-Infektionen. Das Auftauen der arktischen Permafrostböden könnte nach neuen Forschungsergebnissen eine geringere zusätzliche Belastung für das globale Klima darstellen als bislang angenommen. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts und der Universität Bremen untersuchten Sedimentkerne vor der kanadischen Insel Herschel Island und fanden heraus, dass dort beachtliche Mengen terrestrischen Kohlenstoffs im Meeresboden gelagert werden, wie das Institut heute in Bremerhaven mitteilte. Zehntausende Migranten in der spanischen Exklave Ceuta. Gleich ein Thema in den Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann. Für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Susanne Kuhlmann. Ihnen einen schönen Nachmittag.